So, jetzt muss ich erst mal was beichten. Es gibt Leute, die gucken auf den Predigtplan und ich weiß nicht, wer das gemacht hat von euch. Ha. Ich muss dich enttäuschen, denn wie gesagt, ich muss beichten. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich habe auf den Plan geguckt und habe ich gesehen, was da draufsteht und ich dachte, das ist schön, das mache ich. Und später habe ich dann nochmal guckt und dann habe ich gesehen, ah, das ist der Plan für 2026. Also wir sind jetzt ein Jahr voraus. Aber im Wort Gottes steht immer noch dasselbe und es wird so stehen bleiben. Ich möchte beten zu Anfang. Und danke dir, Herr, dass dein Wort Ewigkeitswert hat, dass nicht ein Buchstabe, nicht ein Punkt davon vergehen wird. Und mach uns jetzt auch die Herzen bereit und rede du selber zu uns. Amen. Also in dem Fall wäre Philippa 1 dran. Vielleicht erinnert ihr euch in einem Jahr, so wir da nicht da sind, dass das dann schon mal da war. Philippa 1, der Anfang, Vers 3 bis 11. Ich habe es nach der Schlachter. Und ich möchte es gerade mal lesen. Da schreibt der Paulus den Philippern: Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich allezeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Ich möchte etwas sagen, zum einen kurz über Philippi. Ich möchte etwas sagen über die Gewissheit unseres Glaubens, unseres christlichen Lebens. Ich könnte auch sagen Heilsgewissheit. Ich möchte etwas sagen über das Ziel unseres Glaubens. Und dann steht zweimal in unserem Text der Tag Jesu Christi. Auch darüber möchte ich etwas sagen. Zum Ersten, Gemeinde Philippi war eine, ja, man könnte sagen, es war so die sogenannte Lieblingsgemeinde vom Paulus. Das zeigt sich daran, dass der Paulus nur von ihnen finanzielle Unterstützung angenommen hat. Von anderen Gemeinden nicht, nur von Philippi. Die hat er besonders gemocht, warum auch immer. Gut, entstanden ist die Gemeinde, das wissen die Bibelleser, nachdem Paulus aus Kleinasien herübergekommen ist nach Europa. Er hatte drei Begleiter mit sich. Wisst ihr welche? Ein Silas? Er nickt. Warst auch dabei. Den Silas und den Lukas, den Arzt, und den jungen Timotheus, den hat er auch schon mitgenommen. Die Stadt Philippi war eine besondere Stadt. Genannt wurde sie nach Philippus, dem Vater von Alexander dem Großen. Und Philippi war keine griechische Stadt, obwohl sie in Griechenland liegt, aber sie war eine römische Stadt. Sie war eine römische Kolonie praktisch. Und die Bewohner, die dort gewohnt haben, die waren außerordentlich stolz drauf, dass sie Römer sind. Also vielleicht so wie die Schweizer stolz drauf sind, dass sie Schweizer sind. Oder so waren die Philipper stolz drauf, dass sie Römer sind, dass sie zu den Römern gehören. Viele Veteranen aus der römischen Armee waren dort auch stationiert oder haben dort gelebt. In Rom selber gab es damals, das war 49, 50 nach Christus, in Rom selber gab es Probleme mit den Juden. Die Juden haben den Kaiserkult nicht akzeptiert. Und darauf hat der römische Kaiser Claudius, er hat die Juden aus Rom vertrieben zu der Zeit. Und deshalb durfte auch in der römischen Stadt Philippi keine Synagoge sein. Und das erklärt auch, warum sich ein paar Frauen damals getroffen haben, nicht, es war keine Synagoge, sie haben sich an diesem Fluss, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Gangites steht da. Ich habe nachguckt, da wird es nur auf Englisch erklärt, Gangites. Aber egal, dort haben sich diese Frauen getroffen und der Paulus kam dazu und dann gab es praktisch die, wenn man so will, die erste Frauenstunde. Oder das erste Frühstückstreffen in Europa, dort in Philippi. Der Wilhelm Busch schreibt darüber, erst öffnete der Herr der Lydia, das war die Frau, die das Ganze geleitet hat, erst öffnete der Herr der Lydia die Ohren, dann öffnete er ihr Herz und dann öffnete sie ihr Haus. Und das war praktisch dann wahrscheinlich der Ort, wo sich die Gemeinde von Philippi getroffen hat. Wie ging es weiter? Paulus hat dann einer Magd, die hatte einen Wahrsagegeist, er hat sie befreit von diesem Wahrsagegeist und es gab Tumult. Und Paulus und Silas wurden ins Gefängnis geworfen und auf wunderbare Weise von Gott wieder befreit durch ein Erdbeben. Und dabei kam der Gefängnisdirektor samt seiner ganzen Familie zum Glauben. Und so hat es also in Philippi begonnen. Die Philipper haben den Paulus unterstützt auf seinen Missionsreisen finanziell. Das, was wir mit unseren Missionsopfern ja auch tun. Das haben die Philipper damals auch gemacht. 11 Jahre später war der Paulus schon wieder im Gefängnis. Diesmal aber nicht in Philippi, sondern in Rom. Und die Gemeinde in Philippi hat davon gehört, dass er im Gefängnis ist und hat einen aus ihren Reihen, der heißt, ich hoffe, ich kann es richtig sagen, Epaphroditus. Den hat sie losgeschickt mit einer finanziellen Gabe, wieder extra, damit sie den Paulus unterstützen dort im Gefängnis. Und wir lesen, dass dieser Epaphroditus krank geworden ist auf dieser Mission. Ja, Paulus schreibt dann darüber, er war krank, er war sogar todkrank, aber Gott hat sich erbarmt über ihn und über mich, schreibt er. Er ist wieder gesund geworden. Er kommt zurück, berichtet von Paulus und hat diesen Brief in den Händen, den wir jetzt als Philipperbrief vor uns haben. Ich möchte zum ganzen Text eigentlich nur 2 Verse herausgreifen. Der erste Vers ist der Vers 6, der ist ganz bekannt, einer der bekanntesten Verse aus der Bibel. Ich bin gewiss, heißt es da, oder ich bin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Wir hören hier heraus Gewissheit unseres christlichen Glaubens. Wir können auch sagen Heilsgewissheit. Ich schaue mir hin und wieder auch die Nachrichten an. Also nicht, weil ich das glaube, was da alles gesagt wird, so wie es uns weitergegeben wird, aber zum einen, um auch ein bisschen informiert zu sein, was geht in der Weltgeschichte. Und wir müssen auch, wenn wir solche Dinge anschauen oder hören, einfach wissen, was für ein Geist steckt dahinter, damit wir das auch richtig einordnen können und beurteilen können. Und wenn man das anguckt, dann hört man, da beklagen sich die Wirtschaftsbosse generell darüber, dass sie keine Planungssicherheit haben. Sie möchten gern Planungssicherheit. Das heißt, sie können nicht wissen, was die Regierung wieder als nächstes macht. Und so können sie auch nicht planen für ihre Firmen. Und da denke ich, wie gut haben wir es als Christen? Wie gut haben wir es als Christen, als Nachfolger Jesu? Jesus gibt uns Sicherheit, Planungssicherheit. Er gibt uns diese Gewissheit bei ihm sicher sein zu dürfen. Psalm 33, des Herrn Wort ist gewiss und was er zusagt, das hält er gewiss. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, heißt es, und was er zusagt, das hält er gewiss. Das kann man von den Politikern leider nicht sagen, dass das so ist. Wenn heute jemand anfängt in einer Firma, ja, Silas, dann heißt es erst einmal Probezeit. Probezeit. Probezeit heißt, du arbeitest, du strengst dich an, und du weißt nicht mal, ob du genommen wirst. Und wenn du genommen wirst, dann weißt du nicht, wie lang dein Job sicher ist. Und ich denke, wie anders ist es doch bei Jesus. Als er seine Jünger berufen hat, da hat er zu keinem gesagt, du, bei deiner Vergangenheit, also da müssen wir erstmal abwarten, da müssen wir erstmal eine Probezeit halten. Hat er nicht gemacht. Und macht er heute auch nicht. Die Jünger hätten selbst nach 3 Jahren wahrscheinlich die Probezeit nicht bestanden. Und wenn ich mich anschaue, ich würde sie auch nicht bestanden haben, ganz bestimmt nicht. Das sagt er nicht. Wir wollen erst mal schauen, wie du dich bewährst. Stattdessen sagt er, wer zu mir kommt, Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der darf kommen. Nichts von Probezeit oder so. Ich lese den Vers nochmal. Ich bin überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, da wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Da steht jetzt der, der das Werk angefangen hat. Wer ist der? Wer ist der? Wer hat das Werk in mir? Wer hat das Werk in euch angefangen? Das bin nicht ich. Das ist auch nicht der Paulus bei den Philippern, sondern dort heißt es ja, der Herr tat der Lydia das Herz auf. Und es ist der Herr, der angefangen hat. Es ist der Herr, der angefangen hat, das gute Werk. Wir sagen zwar immer, oder man hört es auch oft, ich habe mich bekehrt. Ich habe mich entschieden, aber du kannst dich nicht bekehren, du kannst dich nicht entscheiden, wenn der Herr nicht in dir das Werk angefangen hat. Es ist ja immer Gott selbst, der den Anfang macht mit einem Menschen. Und eins ist ja auch logisch, wo ein Werk ist, da muss auch ein Anfang sein, der das Werk angefangen hat. Es muss ein Anfang da sein. Mein Glaube mit Jesus muss einen Anfang haben. Und von diesem Anfang sollten wir wissen, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus. Wir sollten wissen, dass wir einen Anfang haben. Und ich muss eins sagen, wer keinen Anfang hat, für den gilt das alles nicht, was wir hier sagen. Der kann es vergessen. Wer Jesus nicht hat, wer keinen Anfang mit ihm hat, der hat keinen Fürsprecher beim Herrn. da wird er mal allein vor Gott stehen und er wird, und das ist auch gewiss, er wird auf 1000 Fragen, die Gott stellt, nicht eine Antwort haben. Aber gehen wir zurück zu dem Anfang mit Jesus. Ich sage eins, man muss nicht Tag und Stunde wissen. Manche wissen das. Den Tag und die Stunde, wo sie sich bekehren durften, weil Gott das Werk angefangen hat. Manche wissen es. Bei anderen geht es länger. Eine gewisse Zeit des Reifens war bei mir auch da. Also ich kann nicht Tag und Stunde nennen. Es war eine längere Zeit, die ich gebraucht habe. Aber trotz des Alters muss ich jetzt heute sagen, also ich bin immer noch am Lernen. Und manchmal denke ich, ich musste so alt werden, um manche Dinge zu begreifen. Ich bin immer noch am Lernen, was es heißt, wenn und was es für Gott bedeutet hat, wenn er sagt, du hast mir, so wie es in Jesaja 43 heißt, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Das wird mir immer mehr bewusst, je älter ich werde. Also ich weiß nicht Tag und Stunde, aber ich muss eins wissen, ich muss wissen, es gibt ein davor und es gibt ein danach. Und das sollten wir wissen, dass wir ihm gehören, ein davor und ein danach. Und wisst ihr, genau genommen ist unser Anfang ja nicht vor 2 Jahren oder 5 Jahren oder 30 Jahren. Oder Hans, ich weiß nicht, bei deiner Jugend, ja, also mindestens 50, bestimmt. Das ist nicht der Anfang. Was sagt die Bibel? Epheser 1, bevor diese Erde geschaffen wurde, vor Grundlegung der Welt, heißt es dort, bevor diese Erde geschaffen wurde, da hat Gott schon bestimmt, der Alexander gehört mir. Den will ich haben. Und so hat er das bestimmt mit jedem von uns. Das ist unser Anfang. Und noch etwas. Ich muss da aus 1. Petrus 1 etwas lesen. Ist mir da mal aufgegangen. 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19. Da heißt es ja diesen ganz bekannten Vers, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Den Vers kennt man. Er war, heißt es weiter, zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Was steht hier? Was heißt es hier? Das heißt, nicht nur ich wurde erwählt vor Grundlegung der Welt, sondern auch Jesus wurde schon vor Grundlegung der Welt dazu vom Vater aus ersehen, dass er, ich sag mal, diese Mission übernehmen muss, dass er uns unser Retter sein wird. Vor Grundlegung der Welt hat es Gott, war es für Gott schon völlig klar, dass wir einen Erlöser brauchen und dass dieser Erlöser Jesus sein sollte, sein geliebter Sohn. Man hört es ja auch oft, Gott muss, Adam hat versagt, Adam und Eva haben versagt und Gott muss sich etwas überlegen, wie er jetzt die Welt wieder zurechtbringt. Gott musste sich das nicht überlegen. Er wusste das von Anfang an. Für Gott war es nicht nötig, dass er einen Plan B braucht. Gott braucht keinen Plan B, nachdem Adam versagt hat. Für ihn war das schon vorher ganz klar, vor Grundlegung der Welt, hat er das schon bedacht. Und da dürfen wir ruhig einmal staunen und Gott danken dafür, dass das so wunderbar ist. Ein wunderbarer Gott. Und deshalb kann der Paulus auch hier so sicher sagen, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Ich weiß, dass bei jedem von uns, bei mir, bei euch, immer wieder auch Anfechtungen kommen. Fragen, Zweifel, Dinge, wo wir kämpfen, wo wir gefragt werden aus unserem Innern heraus, wie ist das denn eigentlich mit meinem Glauben? Ich sündige immer wieder. Ich versage da und dort und immer wieder dasselbe. Gehöre ich eigentlich überhaupt zu Jesus? Oder gehöre ich noch zu Jesus? Oder gehöre ich auch zu denen, wo Jesus sagt, ihr sagt zwar immer Herr, Herr, aber ihr tut nicht, was ich sage? Ich kenne das. Aber da müssen wir wissen, diese Anfechtungen, die kommen, die müssen fast kommen, weil auch ein Gegenspieler, Satan, er kann ja nicht zusehen, dass wir ohne Anfechtung ins Ziel hineinlaufen. Er muss kommen. Er muss uns zu Fall bringen wollen. Aber wir dürfen wissen, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Diese Gewissheit darf uns sicher sein. Und das weiß auch der Satan, was hier steht. Er kennt Gottes Wort. Er weiß, dass hier steht, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Das weiß Satan. Aber er kann uns hindern und er will uns hindern. Am Laufen, er will uns hindern, am Frucht bringen. Das kann er. Und doch, möchte uns dieser Vers einfach gewiss machen. Er redet von der Heilsgewissheit. Deshalb, wenn diese Anfechtungen auch kommen, werft sie über Bord. Werft sie über Bord. Es ist Gefühl und unser Glaube lebt von Fakten. Und viele andere Stellen in der Bibel, die bezeugen uns genau das, was ich jetzt hier sage. Dass wer Jesus hat im Herzen, dass wer Jesus angenommen hat, dass dessen Heil gewiss ist. Ich habe ein paar Stellen hier mir notiert. Da ist Johannes 6, da ist Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Das kennt ihr. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer. Und er hält auch. Also Jesus hält, der Vater hält. Oder Paulus sagt in Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben und so weiter. Also ich könnte jetzt einige Stellen nennen oder euch vorlesen, will ich jetzt auch gar nicht machen, aber ich kann sie euch nennen, wenn ihr wollt. Das ist Johannes 10, Johannes 6, Vers 40 bis 44, dann Römer 8, 38, 39, Hebräer 7, 25, wenn ihr es aufschreiben wollt. Hebräer 12, Vers 2, die reden alle davon, dass unser Heil gewiss ist. Eine Stelle möchte ich lesen, 1. Petrus 1, Vers 3. Fängt wieder an mit einem ganz bekannten Vers. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, Der Hans kann es auswendig. Ich weiß es. Der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Und jetzt hört das, was jetzt kommt. Also dieses Erbe wird aufbewahrt für uns. Uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. So heißt es hier weiter. Zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das heißt, das Erbe wird aufbewahrt, das Erbe wird bewahrt, aber nicht nur das Erbe wird bewahrt, sondern auch der Gläubige selbst wird bewahrt. Der Gläubige selbst wird bewahrt. Durch den Glauben, und zwar von Gott, durch Gottes Kraft heißt es da. Also nicht ich kann mich bewahren, aber Gott bewahrt mich. Das steht hier. Es ist Gottes Kraft. Ich glaube und seine Kraft, die bewahrt mich. Also so muss man sich das vorstellen. Also nicht ich muss mich jetzt krampfhaft festhalten an Jesus, sondern er hält mich fest. Wie bei einem, ich habe das neulich einmal auch angeguckt, da, weiß nicht, wie die Sendung heißt. Ich habe es in der Mediathek gesehen, Bergrettung oder so. Ich weiß nicht, Tobi, vielleicht weißt du wie das auch nicht. Dich musste man noch nie retten. Gell? Also da kommt es von Menschen in Bergnot, wie sie einen Unfall hatten oder nicht weiterkommen. Und da kommt der Helikopter angeflogen und ein Bergretter, Notarzt oder Bergführer oder was es auch ist, die werden am Seil heruntergelassen und da hängt jetzt einer in der Wand oder hat das Bein gebrochen und der segelt praktisch am Seil vom Hubschrauber herunter und der Retter, der hat dann einen großen Gurt dabei und so weiter und er bindet sich mit diesem Gurt an dieses Unfallopfer. Und dann werden die beiden hochgezogen zum Hubschrauber hoch. Und ja, das ist eigentlich ein wunderbares Bild. So hängen wir, die wir nicht laufen können, die wir verletzt sind im Grunde genommen. Wir brauchen einen Retter, wir brauchen Jesus. Und so hängen wir an Jesus, an unserem Retter Jesus. Nicht wir halten, er hält uns. Wir werden bewahrt durch Gottes Kraft zu dem Heil. Heilsgewissheit. Und warum ist Paulus hier so sicher? Warum ist das so? Zum einen, weil es einfach in der Bibel steht, weil Gott es ihm gesagt hat. Deshalb schreibt der Paulus das so. Also, klar. Das ist eine. Das andere, habe ich mir gedacht, Gott möchte eine Braut für seinen Sohn haben. Das ist Gottes Wille. Er möchte eine Braut für seinen Sohn haben und diese Braut ist die Gemeinde. Das sind wir. Also nicht wir hier in Weißstetten nur, sondern alle, die Jesus lieb haben. Das ist seine Gemeinde. Und deshalb möchte er diese Braut auch dem Herrn für die Ewigkeit anvertrauen. Ich habe weitere Gründe, noch zwei. Es gibt sicher noch mehr Gründe, aber das eine ist, weil Jesus gesagt hat, ich will. Jesus sagt eigentlich, wenn wir die Evangelien lesen, fast nie, ich will. Er wollte eigentlich immer nur eins, er wollte den Willen des Vaters tun. Das war sein Wille. Aber einmal sagt er, ich will, Johannes 17, ich will, Vater, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Da sagt Jesus, ich will. Und wenn er das will, also dann wird es auch so werden. Das glaube ich ganz bestimmt. Und der andere Grund, der mir gekommen ist, es geht Gott um seine Ehre. Wir gehen ins Alte Testament ganz kurz. 2. Mose 32, also im Alten Testament. Was steht da? Das Volk Israel tanzt ums goldene Kalb. Ihr kennt die Geschichte alle. Und die Folge, Gott ist zornig. Gott ist zornig und der Mose ist auf dem Sinai bei Gott. Und Gott sagt, dieses Volk, ich will es vernichten. Ich will es nicht mehr, es ist ein halsstarriges Volk, ich will es nicht mehr. Ich mache dich, Mose, zu meinem Volk. Das Volk Israel will ich vernichten. Und da tritt Mose ein, Mose als Priester, Mose als Fürsprecher. Da tritt Mose für das Volk ein und sagt, Gott, denk doch, sagt er zu Gott. Die Ägypter, die werden sagen, dieser Gott da, der ist ja unfähig, der ist nicht mal fähig, seine Leute ans Ziel zu bringen. Es geht doch um deine Ehre. Und so ist es im Grunde genommen doch auch heute bei uns. Wenn Gott mit mir und mit euch anfängt, dann geht es um seine Ehre. Er will uns ans Ziel bringen. Er will nicht, dass man von ihm sagt, der kann seine Leute nicht ans Ziel bringen. Was Gott alles investiert hat, das müssen wir uns einfach auch nochmal vor Augen führen. Was hat er nicht alles investiert, um uns zu retten? Er gab seinen geliebten Sohn. Er gab, das ist Liebe, Liebe gibt. Und dieser gab sein Leben, dieser gab sein Blut, dieser gab alles für uns. Wie heißt es in Römer 8, sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Und sollte das alles umsonst sein? In einem alten Lied heißt es, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Und diese Zuversicht, die wünsche ich uns alle, dass wir diese Gewissheit in uns tragen. Kurz ein zweites. Vers 9 heißt es hier, um das bitte ich. Also der Paulus hat ja eine Gabe aus Philippi empfangen, dort im Gefängnis in Rom. Und jetzt schreibt er ihnen, um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Paulus könnte sagen, ja, eure Liebe, ihr lieben Philipper, die ist doch klasse, die ist super. Also ihr habt mich immer wieder unterstützt und jetzt habt ihr mir wieder was geschickt. Also toll, eure Liebe. Macht weiter so. Könnt ihr sagen, sagt er aber nicht. Er sagt, die Liebe soll noch wachsen. Also er ist wie so ein Trainer, er will sie anspornen und sagt, ihr könnt noch mehr, ihr könnt noch mehr lieben. Und es ist ja wirklich so, im Christenleben ist es so, wenn ich mich zufrieden zurücklehne, dann ist das ein Rückschritt. Dann wird der Herr mir das eine Talent, das er mir gegeben hat, wieder wegnehmen. Das wissen wir aus dem Evangelium. Das ist Rückschritt. Über die Liebe möchte ich jetzt heute eigentlich nichts sagen oder nicht viel sagen. Wir haben letzten Sonntag, wer da war, eigentlich ausführlich darüber gehört, von Markus. Und wir haben gehört, wir werden immer Schuldner bleiben in der Liebe. Und wenn ich mein Leben überdenke, muss ich ehrlich sagen, viel zu wenig geliebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr das Leben überdenkt oder am Abend den Tag überdenkt, dann muss ich sagen, zu wenig geliebt. Natürlich habe ich geliebt, aber hauptsächlich mich. Da bin ich gut. Da bin ich ganz gut. Als Gläubiger weiß ich, Jesus wohnt in meinem Herzen. Christus lebt in mir, heißt es in Galater 2. Christus lebt in mir. Und er, sagt der Johannes, Gott ist Liebe. Er ist die Liebe. Christus lebt in mir. Christus ist die Liebe. Also ist die Liebe ausgegossen in mein Herz. Die Liebe ist in meinem Herzen. Das ist Tatsache. Jeder, der Jesus hat, hat die Liebe. Die Liebe ist in uns. Ich habe also keine Entschuldigung. Ich habe keine Entschuldigung. Ich kann nicht sagen, ich kann den oder die oder der ist mir unsympathisch. Kann ich nicht lieben. Nein, ich kann. Jesus sagt, du kannst. Denn ich bin in dir. Du kannst, aber du willst nicht. Und das ist oft mein Problem. Und da möchte ich lernen, jetzt einfach zu sagen, Herr, danke. Danke, dass du in mir bist. Danke, dass du die Liebe bist. Danke, dass ich lieben kann durch dich. Dass ich den lieben kann, der mir unsympathisch ist. Dass ich den lieben kann, der eine andere Meinung hat als ich. Dass ich den lieben kann, der mich übersieht. Es ist möglich, wenn wir wollen. Das Wort unmöglich sollte man aus unserem Sprachgebrauch streichen. Es gibt kein unmöglich. Das mehr möchte ich gar nicht sagen zu der Liebe. Ein letztes. Wir haben zweimal gelesen vom Tag Jesu Christi. Dass wir bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi hin. So heißt es hier. Auf den Tag Jesu Christi. Was ist der Tag Jesu Christi? Wir müssen unterscheiden. Einmal gibt es den Tag Jesu Christi und dann gibt es den Tag des Herrn. Wir wissen von der Bibel, dass diese Welt ein Ende haben wird. Sie wird einmal vergehen, sie wird ein Ende haben. Aber sie geht nicht am CO2 zugrunde. Also da dürfen wir sicher sein. Ganz bestimmt nicht. Das ist übrigens unser neuer Götze. Da geht sie nicht zugrunde dran. Aber am Willen Gottes und am Eingreifen Gottes, das sagt uns Gottes Wort ganz bestimmt. Und wenn wir zumindest hier bei uns im Westen sehen, wie gottlos, ohne Gott die Welt geworden ist, die Menschen geworden sind, dann fragt man sich, wie lange, Gott, lässt du dir das noch bieten überhaupt? Fragt man sich. Aber wir dürfen sicher sein, er wird eingreifen. Das bezeugen schon die Propheten im Alten Testament. Das bezeugt Jesus selber. Das bezeugt das Neue Testament. Er wird eingreifen. Und diese ganze Zeitperiode, wenn Gott eingreift in diese Welt, wenn, und das sagt die Bibel auch, wenn Gerichte über diese Welt gehen, wenn Umwälzungen geschehen auf der Erde, das, so können wir sagen, das ist der Tag des Herrn. Die einen definieren so, die anderen definieren dass das tausendjährige Reich noch dazugehört und vielleicht auch die Zeit danach. Aber generell ist es einfach das Eingreifen Gottes in die Welt, wenn er anfängt und ausführt die Gottlosigkeit hier in der Welt, der Gottlosigkeit ein Ende zu bereiten. Der Tag des Herrn. Für uns als Gläubige, als Christen, ist dieser Tag des Herrn natürlich auch wichtig, aber wir haben einen wichtigeren Zeitpunkt, und zwar den Tag Jesu Christi. Das ist etwas ganz anderes, und zwar ist es der Moment, und auf diesen Moment, da sollten wir jetzt zuleben, das ist der Moment, wenn der Herr Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt. Wir nennen es auch Entrückung. Und das musst du jetzt geschwind lesen. Steht in 1. Thessalonicher 4. Schreibt der Paulus den Thessalonichern. Die waren nämlich es gab Fragen dort und sie wussten nicht weiter, weil etliche schon gestorben, die hatten ja Jesus erwartet in Kürze und jetzt waren ein paar gestorben und jetzt wussten sie nicht, wie sich das verhält. Und da schreibt der Paulus ihnen: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir, und das ist jetzt wichtig, euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben, dürfen wir uns ruhig dazu zählen, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun einander mit diesen Worten. Das ist der Tag Jesu Christi. Jesus kommt wieder, er kommt nicht sichtbar auf die Erde. Er kommt in den Wolken. Also es ist für uns natürlich jetzt auch nicht richtig vorstellbar. Man kann sich das irgendwie Science-Fiction-mäßig ausdenken, aber es wird ganz anders sein. Jesus kommt in den Wolken, wir werden ihm entgegengerückt. Ihr wisst vom Alten Testament, da gab es auch schon Entrückung, Elia, Henoch, sie waren einfach nicht mehr da. Und wir werden mit Jesus vereinigt werden. Und die Toten in Christus werden gleichzeitig mit denen, die leben, ihm entgegengerückt und beim Herrn sein alle Zeit. Da wird dann das Haupt und die Glieder ein Leib sein. Die anderen Toten, die nicht an Jesus geglaubt haben, die bleiben im Grab. Die bleiben so lang im Grab, bis ans Ende dieser Zeit, wenn alles abgeschlossen sein wird und werden vor den großen weißen Thron gestellt, wo sie gerichtet werden. Aber wir, die Gläubigen, werden beim Herrn sein, schon vorher. Und dieser Tag des Herrn, es wäre natürlich jetzt toll, wenn wir wissen würden, wann das ist. Da könnten wir uns viel, viel besser darauf vorbereiten. Und was sagt Jesus? Die Jünger haben das auch gefragt. Die waren natürlich auch neugierig. Und dann haben sie auch ihn gelöchert da. Und Jesus sagt, das weiß niemand, keiner weiß das. Keiner weiß wann. Es ist probiert worden auszurechnen, aber es ist unmöglich. Wenn Jesus sagt, keiner weiß es, dann weiß es keiner, außer der Vater. So heißt es dort. Wann diese Zeit sein wird, man denkt natürlich schon drüber nach, auch da gibt es schon auch die Profis, die sind sich auch nicht ganz sicher, also Tag und Stunde weiß niemand, aber von der Zeit her ist es so, dass wir, also ich denke auch, davon ausgehen, dass diese Entrückung sein wird, bevor die Trübsalzeit beginnt. Es gibt dann eine siebenjährige Trübsalzeit, die betrifft hauptsächlich Israel, und wahrscheinlich wird es davor sein. Manche sagen auch, wir als Christen müssen noch in diese Anfangszeit der Trübsal hineingehen. Wir wissen es nicht. Da möchte ich es einfach halten mit Psalm 131. Da sagt der Psalmist, ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Auf alle Fälle, eins sollten wir wissen, und das sollte unser Leben prägen. Diese Entrückung, diese Hinaufversammlung, Entrückung ist dasselbe, ist auf alle Fälle das nächste Ereignis im Plan Gottes. Es ist das nächste Ereignis im Plan Gottes. Vorher wird nichts mehr kommen. Und darauf sollten wir unser Augenmerk richten. Also wir brauchen nicht auf den Antichristen schauen, wir brauchen nicht auf Trübsalzeit schauen oder so. Nein, für uns als Gläubige ist wichtig, habt diesen Punkt der Entrückung, diesen Tag Jesu Christi im Auge und lebt so, dass Jesus wiederkommen kann. Jederzeit. Jesus sagt davon, es wird eine Zeit sein wie zu den Zeiten Noahs. Die Menschen essen und trinken, sie heiraten und so weiter. Und vor allem, sie schlafen. Sie merken nichts. Sie merken es nicht, dass sie in einer gefährlichen Zeit leben. In 1. Mose 6, wo es von den Zeiten Noahs, wo davon berichtet wird, da heißt es, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Und da denken wir doch, ja, und heute? Ist das anders heute? Ist es heute anders? Noah hat den Menschen 120 Jahre gepredigt. Sie haben nicht gehört. Deshalb, lasst uns so leben, dass der Herr jederzeit kommen kann. Lasst uns so leben, dass er uns an der Arbeit findet, wenn er kommt. Lasst uns so leben, dass wir uns nicht schämen müssen, wenn er heute kommen würde. Ich schließe mit dem bekannten Satz von Gustav Heinemann, den ihr alle vielleicht noch kennt. Es war 1950, da haben die meisten von uns, oder alle, doch, die meisten nicht gelebt, ja. Und das war auf dem Kirchentag damals, da hat er ihnen gesagt, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Amen. Ich möchte noch beten. Guter Herr, wir wissen, dass du kommst, und das ist unser Trost und unsere Zuversicht. Und wir möchten unser Leben doch ausrichten darauf, dass du jederzeit kommen kannst. Danke, dass du alles bereitet hast. Danke, dass du so viel an uns gerückt hast und dass du uns nicht loslassen willst, dass wir das Ziel erreichen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Segne du jedes Einzelne von uns und gib uns diese Gewissheit des Glaubens. Amen.